Ja, und für mich war das so, dass jetzt etwas traf, was ich jahrelang ja praktiziert habe mit der Zen-Meditation. Da geht es um nichts anderes als um das Jetzt.
Slow Acting, Zeit für Langsamkeit, der Podcast aus dem Theaterlabor Traumgesicht in Düsseldorf. Herzlich willkommen zu dieser zweiten Folge der zweiten Staffel dieses Podcasts. An diesem Mikrofon ist wie immer Alexander Willig und bei mir sind wie immer die drei Gesichter dieses Theaterlabors, nämlich Wolfgang Keuter, Gianni Sato und Antje Orenthardt. Ich grüße euch drei.
Ja.
Hallo.
Hi, grüß dich.
Hallo.
Wir möchten heute über ein ganz aktuelles, neues Projekt von euch sprechen, nämlich das Kammerspiel Jetzt, das ihr jetzt sozusagen beendet habt, kann man glaube ich nicht sagen, sondern es gab schon die Premiere davon, es gab schon einige Vorstellungen davon und wir wollen heute mal ein bisschen über dieses Projekt sprechen. Und ich würde einfach mal direkt Wolfgang und Gianni euch beide fragen, wie ist dieses Projekt entstanden? Was steht dahinter?
Ich wollte gerne wieder einmal sozusagen das Theater der Langsamkeit wieder ausprobieren. Und wir haben in unseren Reihen, glaube ich, niemanden gehabt, der hätte da mitmachen können. Und dann kamen wir auf die Idee, das mit Schauspielern zu tun, zumal wir von der Sparkasse eine Unterstützung bekommen haben, sodass wir die Schauspieler eben auch bezahlen konnten. Das war ein Experiment. Ich glaube, den Namen hast du gegeben, Gianni, jetzt. Und ich war da auch erstmal gar nicht dafür. Und inzwischen bin ich der Meinung, es hat keinen besseren Namen geben können.
Was bedeutet denn dieses Jetzt hier in diesem Zusammenhang?
Ja, dieser Titel Jetzt ist eigentlich aus einer kleinen Trotzhaltung entstanden. Und zwar schreiben wir für unsere Theaterprojekte unentwegt Förderanträge an alle möglichen Institutionen und alle halbe Jahr wird dann die ähnliche Frage gestellt, was ist denn das Besondere an dem Projekt und. Und wir waren es dann einfach leid, uns immer wieder Tage und Nächte um die Ohren zu hauen, um irgendwelche schlauen Dinge zu entwickeln. Und dann haben wir einfach gesagt, wir gestalten den Antrag inhaltlich auf ein Minimum an Text und nennen ihn jetzt. Und der zweite Antrag, der folgende Antrag sollte dann du heißen. Mhm. Das war einfach so eine spontane Kiste.
Ja, und für mich war das so, dass jetzt etwas traf, was ich jahrelang ja praktiziert habe mit der Zen-Meditation. Da geht es um nichts anderes als um das Jetzt. Und dieses Slow-Acting-Schauspiel ist ja dadurch, dass alles sehr, sehr langsam vollzogen wird, steht dahinter ja auch, dass du bei allem, was du tust, versuchst, im Jetzt zu sein. Ne? Also das ist die Methode, nicht, dass ich den Schauspielern auch immer sage, wenn ich dann gefragt werde, ja, was muss ich denn gleich tun? Nicht, dass ich dann immer sage, denk um Gottes Willen nicht an das, was gleich zu tun ist. Versuche, im Jetzt zu sein. Du weißt möglicherweise, was gleich zu tun ist, aber versuch das zu vergessen. Gewinne wieder diese ursprüngliche Naivität zurück. Du weißt es nicht, was passiert, was da kommt. Das ist ja eine ganz geheimnisvolle Geschichte, nicht, mit dem im Jetzt zu sein. Also das behaupte ich mal, nicht, dass die meisten Menschen nicht im Jetzt sind, sondern immer an etwas denken, was vielleicht kommt oder kommen soll und sich damit immer, statt im Jetzt zu sein, in einem vorläufigen Leben befinden. Und das kann man natürlich so auf der Bühne mit der Methode Slow Acting ganz hervorragend trainieren. Im Grunde genommen wäre das zu Ende gedacht, das, was wir jetzt getan haben, woran wir immer noch arbeiten mit den Schauspielern. Und das ist ja in Ansätzen auch schon passiert, dass durch diese totale Konzentration auf das Jetzt, wo du mitbekommst, nicht, was bis in den kleinsten Zeh hinein jede Bewegung mitbekommst, dass daraus dann ein Spiel auf der Bühne geschieht, das für diejenigen, die es versuchen, fast eine reine Meditation wird. Und das ist ja eben das, nicht, was Meditation meint. Dieses Jetzt zu erleben, so diesen Zeitraum zwischen dem Eben und dem Gleich.
Das heißt also, die Idee, die hinter diesem Kammerspiel Jetzt steht, ist auch eigentlich die Philosophie des Slow Acting, wenn ich das so richtig verstehe. Wie muss ich mir das denn konkret vorstellen? Welche Elemente des Slow Acting gehen denn dann in dieses Stück ein? Also du hast gerade ja schon von der Langsamkeit als solches gesprochen, aber wie wird das denn konkret dann auf der Bühne umgesetzt?
Also der Anfang ist diese japanische Gehweise, also des Kinn hin, nicht, wo du, wenn der Atem kommt, setzt du einen Schritt und beim Ausatmen rollst du mit dem anderen Fuß ab, solange bis der nächste Einatmen kommt. Dann hebst du den Fuß wieder und das wird eine ganze Weile gemacht. Du bist also da in einem, sagen wir mal, in einer atemrhythmischen Gehweise. Und wenn das so einigermaßen beherrscht ist oder wenn zumindest diese Gehmethode erlebt wird, diese Übereinstimmung von Fußarbeit, Fußbewegung und Atem, dann lässt sich das ausbauen, nicht? Die Devise heißt dann eben Ausdruck und Bewegung nur im Ausatmen. Und wenn der Einatmen kommt, dann ist Stille und Hinspüren, Nachspüren und im nächsten Ausatmen kommt dann wieder der Ausdruck. Das wäre so der Anfang, nicht? Das klingt wahrscheinlich sehr kompliziert. Man muss es aber mit dem ganzen Körper erfahren und erleben.
Und diejenigen, die dann im Publikum sitzen, können das dann auch wirklich hautnah miterleben bei diesem Stück. Ihr habt aber gerade schon auch erwähnt, ihr habt euch für diese Produktion zwei Schauspieler engagiert, nämlich Nele Tomalla und Pascal Skurk. Das ist ja schon auch eine Besonderheit. Ihr habt ja nicht immer mit Schauspielern gearbeitet, die sozusagen nicht von der Pike auf die Methode des Slow Acting durchlaufen und gelernt haben. Was war für euch der Anlass, da mit den beiden zu arbeiten oder generell mit zwei Menschen zu arbeiten, die eben von außen kommen und die erst diese Methode überhaupt noch lernen müssen?
Also der Ansatz war, dass wir mit ausgebildeten Schauspielern arbeiteten und wir uns die quasi gebucht haben. Wir hatten durch die Förderung der beiden Kulturstiftungen, der Sparkasse und Sparkasse Rheinland und den weiteren Förderern Düsseldorfer Flughafen und Sparky Edition, ein kleiner Verlag, der uns unterstützt hat und eben sehr viel Förderung durch private Spender hatten, konnten wir dieses Projekt richtig auf die Beine stellen, wo wir einfach Honorar auch nach Landesvorgaben zahlen konnten. Und dann hatten wir eben diese Profile ausgeschrieben von den Spielern, die wir suchen. Und dann hatten wir sehr viele Bewerbungen und durch ein mühseliges Auswahlverfahren sind dann die zwei sozusagen diejenigen welche geworden. Und es war einfach schon auch spannend zu erleben, wie die in dieses für sie völlig neue Thema eingestiegen sind, so eine Methode zu erfahren, die schon auch im Kontrast zu der Methode stand, die sie immer an den Schulen gelernt haben. Wir haben beide über 4 Jahre studiert und haben dann hier völlig neue Dinge erfahren.
Und da war natürlich auch ganz normalerweise Widerstand. Also ein Widerstand, der auch gar nicht unbedingt jetzt so aus den Gedanken kam oder aus Überlegungen, sondern es waren die Körper, nicht? Dass beide Körper erst einmal das überhaupt nicht wollten, nachdem sie 4 Jahre eben Schauspielunterricht hatten. Wobei ich so nebenbei bemerkt sowieso der Meinung bin, Schauspielschulen gehörten abgeschafft. Denn das, was da gelernt wird, ist dann nachher auf dem Theater meistens gar nicht zu gebrauchen. Also das war hier sehr, sehr spannend. Wir haben uns zusammengerauft und ich meine auch, dass eine gute Arbeit dabei rausgekommen ist. Dieses Jetzt, also für mein Empfinden hat sich das jetzt erst einmal erfüllt, wonach ich immer gesucht habe. Ich glaube, das liegt an diesem Wort Jetzt. Denn als ich vor vielen Jahren damit angefangen habe, mit dieser Überzeugung auf der Bühne, sich ganz langsam zu bewegen und jedes Gelenk sozusagen, nicht, das ist eine andere Methode noch, Alexander, der Gelenktanz gehört eben auch dazu, dass du dir erst einmal deiner Gelenke bewusst wirst und spürst, was für ein Ausdruckswunsch steckt in deinem Ellenbogen, was für ein Ausdruckswunsch steckt in deinem Knie, sodass du nach einer Weile, wenn du dich mit den Gelenken beschäftigt hast, meistens machen wir das mit Musik zunächst, dass du schaust, wie die Gelenke auf auch unterschiedliche Musik reagieren, dann ohne Musik, und dann spürst du, wie sozusagen nach einer Weile dann, nachdem die Gelenke Befreiung erlebt haben, die sind ja so dankbar, die Gelenke, dann, wenn du da stehst und deinen Gelenken Freiheit gibst, spürst du auf einmal, wie ganz von selbst, von innen heraus, diese Ausdrucksenergie in den Gelenken beginnt, plötzlich dich zu bewegen. Es sind dann die Gelenke, die dich in den Ausdruck bringen. Und die Kunst dabei und das ganz Schwierige dabei ist, dass du dich immer kontrollieren musst oder überprüfen musst, geschieht mir das jetzt? Lasse ich das zu oder mache ich da wieder? Ne?
Du hast gerade schon von diesen Widerständen gesprochen, die da natürlich dann auch aufgetreten sind. Und ihr habt euch ja jetzt im Vorfeld viele Kandidatinnen und Kandidaten angeschaut für dieses Stück. Was hat euch denn dann bei Nele und Pascal besonders überzeugt am Ende? Wie haben die beiden das denn aus eurer Sicht so gut gemacht, dass letztendlich auf die beiden die Wahl gefallen ist?
Ich kann gerne damit starten, aber ich denke mal, ihr ergänzt das. Ich erinnere mich daran, dass bei dem Casting, wo auch die Nele dabei war, uns vor allen Dingen ihre Beweglichkeit überzeugt hat, die Gelenkigkeit ihres Körpers und ihr Mut auch mit Fantasiesprache auf der Bühne diesen Gelenktanz zu zeigen, der für sie sicherlich in dem Moment völlig fremd war. Das zumindest hat mich für sie, wie sagt man so schön, begeistert. Bei Pascal bin ich nicht mehr ganz so sicher. Ich weiß, dass er ein Kollege von Nele war und wir so auch auf ihn gekommen sind. Und bei der Vorstellung war, soweit ich mich erinnere, auch seine extreme Gelenkigkeit ausschlaggebend. Aber ich wäre echt dankbar, wenn ihr als Profis das nochmal ergänzen könnt, weil für mich war das erste Casting überhaupt und eine tolle Erfahrung überhaupt, Menschen für die Bühne auswählen zu dürfen oder zu müssen. Also es war ja auch ein schmerzlicher Prozess.
Stimmt, ja.
Die Auswahl war eben Nele und ein junger Mann, der sich dafür interessiert hat, den wir auch gut fanden. Und dann haben wir ja unsere Ausschreibung geschrieben, was für ein Probenzeitraum, wann die Premiere ist und wann die folgenden Aufführungen sind. Und dieser junge Mann hat dann, wie wir uns für ihn entschieden haben, schon nach einer Woche mitgeteilt, Ja, er hätte ganz vergessen, uns zu sagen, dass er bei der Premiere nicht kann, und die zweite Aufführung hätte er auch schon eine Verabredung. Und dann waren wir ein wenig durcheinander, weil wir hatten dann schon den ersten Probentermin tags drauf mit der Nele. Und dann hatten wir gesagt, wir fangen jetzt einfach mal mit ihr an und schauen, was sich entwickelt, was im Jetzt stimmig ist. Und dann haben wir das mit Nele besprochen. Und die hat dann eben wiederum von Pascal erzählt, mit dem sie in Köln und in Bonn irgendwelche Theaterstücke macht, hat ihn angesprochen und zwei Tage später hat er sich dann vorgestellt. Und da war eben ein Kriterium für uns, dass er Erfahrungen hat, auch in diesem japanischen Buto-Tanz, also der von Haus aus ja auch sehr langsam angelegt ist und auch eben extrem körperlich. Und das war's dann eigentlich. Der war dann hier und dann war irgendwie die Sympathie da und er hatte Zeit, auch zu den Aufführungen dabei zu sein. Und ja, so ist meine Erinnerung, wie wir uns für Pascal entschieden haben.
Also so kam es dann durch diesen glücklichen Zufall auch zu dieser Besetzung jetzt. Mhm. Spielt das vielleicht auch eine Rolle, dass die beiden sich schon länger kennen und sicherlich auch schon zusammengearbeitet haben? Merkt ihr das, wenn ihr mit den beiden arbeitet? Hat das irgendeinen Einfluss auf die Arbeit?
Ja, dadurch, dass die beiden sich schon kennen und auch in Köln in einem Kinderstück mitspielen und das auch schon eine Weile machen, konnte ich auf viele Übungen verzichten, die man sozusagen also als Erwärmungsübung kennt, nicht? Das konnte ich Gott sei Dank lassen. Sie waren beide dennoch sehr für sich, also auch so in der Privatzeit, die ich so miterlebt habe, und habe das auch so als einen Teil ihrer Professionalität auch erlebt, dass sie auch während der Proben, wenn wir Pausen machten, doch sehr für sich geblieben sind. Und das ist ja oft mit Amateuren anders, die dann kaum, dass sie vor der Türe sind, das Handy herausziehen und aufs Handy gucken. Das habe ich nicht einmal erlebt. Sie waren immer sehr konzentriert und trennten sich dann auch in den Pausen oft und kamen dann wieder auf die Bühne dann irgendwie wieder auch neu zusammen. Und nun ist es ja so, dass ich, ja, wenn ich so von meiner Methode spreche oder von unserer Methode, versuchen wir ja, möglichst alles natürlich oder naturalistische draußen zu lassen. Und wie, das ist nun, muss man sich mal vorstellen, nicht? Da sind dann zwei junge Schauspieler, die natürlich gelernt haben, dass man sich in Dialogen oder bei Dialogen anschaut. Und ganz wichtig ist es da ja, nicht den Blickkontakt zu halten, es eben dann hier darum geht, sich nicht anzuschauen, sondern aneinander vorbeizuschauen. Oder eben, wenn ich dich meine, mit dir spreche, wenn ich also mit dir in einem Text bin, dass ich also mich auf dich innerlich beziehe. Das war auch sehr schön, dass Nele oftmals gesagt hat, das ist so, als wenn wir mit inneren Fäden verbunden sind. Das ist natürlich eine Art des Kontaktes. Ach, das ist zum Niederknien, ne? Wenn, das ist erotisch. Ne? Und das ist eine ganz neue Art von Sinnlichkeit. Aber zunächst mal konnten sie natürlich nur sehr schwer Nähe herstellen, weil, ist es nicht gewohnt, nicht? Du musst jemanden anschauen und sehen, wenn, du mit ihm sprichst, und hier war es anders. Das war dann manchmal nicht einfach, aber es war auch spannend. Und
wir haben gerade ja schon so ein bisschen über den Beginn dieser Proben gesprochen. Da würde mich jetzt interessieren, wie muss ich mir das vorstellen? Die beiden kommen also hierher ohne jegliche Slow-Acting-Erfahrung zuvor. Wie liefen da so die ersten Proben ab? Was habt ihr mit den beiden gemacht? Wie habt ihr sie sozusagen in diese Methode eingeführt?
Ja, über das Kinn habe ich eben schon gesprochen. Das ist meistens der Anfang, so dass wir beide mussten erst einmal ein Gefühl entwickeln für den Atemrhythmus und mussten eben lernen, mit dem Atem zu arbeiten. Und dann haben wir Übungen gemacht, die eben, wie zum Beispiel eben bitte Ausdruck und Bewegung nur im Ausatmen und im Einatmen einfach still sein und keine, sich nicht mehr bewegen. Und das dann, das wurde voreinander gemacht oder es wurden Übungen gemacht. Bei den Proben allerdings dann, um Berührungsqualitäten zu entwickeln, also eine andere Art von Berührung zum Beispiel zu üben. Keine flüchtige Berührung, sondern wenn ja, ich also vorgeschlagen habe, versucht euch mal also gegenseitig zu berühren, dann ist es im Allgemeinen ja so, dass man kurz mal die Hand irgendwo hinlegt und dann ganz flüchtig die Hand wieder wegnimmt. Aber hier, um sie einander zu gewöhnen, diese beiden Personen, und sie durchlässig werden zu lassen, heißt es dann eben, lass die Hand jetzt bitte da mal liegen, von mir aus bis zu 20 Minuten, und spür mal, was geschieht da in deiner Hand oder was geschieht da unter deiner Haut, wo die Hand liegt. Das sind also sehr, sehr, sehr feine Übungen der Sensibilisierung und der Wahrnehmung. Und dann wächst man allmählich zusammen. Es ist dann so, dass es sich nicht mehr die Körper berühren, sondern etwas berührt wird oder berührt wurde tatsächlich auch bei den beiden, was sozusagen der seelische Körper ist. Ja, das ist so der Anfang, nicht? Das sind Sensibilisierungsübungen, die alle mit sehr viel Zeit zu tun haben und die sehr, sehr stark eben meditativen Charakter haben.
Das sind aber auch Übungen, die noch nicht unmittelbar zu dem führen, was dann am Ende sozusagen das Ergebnis ist. Also, dass es einen Text gibt, dass es Masken, Kostüme gibt zum Beispiel. Vielleicht sprechen wir mal über den Text, der dann am Ende dabei herausgekommen ist, weil das ist vielleicht auch ein schönes Beispiel für diesen Slow-Acting-Prozess, der dahinter steht. Wie habt ihr den Text entwickelt mit den beiden?
Also zunächst mal, ja, wenn jemand dieses Kinhin ausübt, und wirklich nur da, wenn der Einatem kommt, den Schritt tut und im Ausatmen wieder abrollt, bekommst du ein ganz neues Atemgefühl. Und dann wird allmählich, wenn der Atem geht, also im Ausatmen, sprichst du zunächst oder tönst du erst einmal oder ja, ein Vokal oder einen Konsonanten, daraus wird dann ein Wort. Dann entsteht daraus allmählich ein Satz. Das heißt also, es ist ein atemrhythmisches Sprechen verbunden mit dem atemrhythmischen Gehen. Der Text, das ist natürlich so, dass wir keine ganzen Textblöcke auf die Bühne bringen, sondern dass wir versuchen, so Schlüsselsätze herauszufinden. Und da haben Gianni und ich den Text zigmal gelesen, immer wieder durchgelesen, und dann haben wir uns dann gegenseitig gefragt, welcher Satz hat dich am meisten angesprochen, welcher Satz löst irgendwas in dir aus, eine Erinnerung, eine Assoziation oder vielleicht sogar etwas Körperliches. Und dann sind aus diesen, was weiß ich nicht, wie viele Sätze hat so ein Stück, zigtausende, sind dann allmählich 10 oder 15 Sätze übrig geblieben. Oder? Waren es mehr?
Wie viel waren es?
Ich denke, es waren 31.
Also 31 Sätze, bitte, ja, von vielleicht 10.000 möglichen Sätzen.
Das Kammerspiel jetzt basiert ja auf dem Singspiel Lila von Goethe. Gianni, wie ist es zu diesem Einfluss gekommen? Ihr habt, glaube ich, auch schon mal in der Vergangenheit mit diesem Goethe-Text gearbeitet.
Genau, also ich finde ja persönlich, Theaterstücke so sich auszudrucken oder in Form eines Buches irgendwie zu lesen, sehr, sehr mühsam. Und dann guckt man so und dann haben wir uns irgendwie bei dieser ganzen Suche daran erinnert, dass wir ja dieses Stück von Goethe schon mal gemacht haben in Italien. Und wir haben uns dann dafür entschieden, weil die Sprache einfach auch sehr schön ist von ihm und bis auf ein paar kleine Änderungen auch sehr gut sprechbar, wie du immer sagst. Und die Geschichte ist ja auch eine interessante, wo eben eine Frau, eine Dame der Gesellschaft, kann man sagen, ein bisschen so in eine Art Vereinsamung, Verzweiflung, wie immer man so einen Zustand auch bezeichnet, gerät und die ganze Familie in Aufruhr ist. Und dann kommt eben ein Arzt, ein Heiler, wie das eben früher zu Goethes Zeiten so der Fall war, die Situation war, die so umherzogen und er erfuhr von der und hat eben dann, und das ist für uns das Besondere an diesem Stück, ein Spiel daraus gemacht, wo er eben die ganze Verwandtschaft quasi in diese Fantasiegestalten dieser Dame gewandelt hat und versucht hat, eben über vertraute Gesichter die so Schritt für Schritt wieder zurückzuholen, was unterm Strich aus gelungen ist. Jetzt haben wir aber nur zwei Spieler gehabt. Mhm. Und wir haben dann die Texte quasi auf diese zwei Figuren, auf die Dame und auf diesen wundersamen Arzt reduziert, haben da auch Texte von anderen Figuren mit reingenommen, so dass eben eine Handlung wahrnehmbar ist durch die noch übrig gebliebenen 31 Sätze. So ist der Entwicklungsweg, wie ich ihn wahrgenommen habe. Und das Besondere ist halt daran gewesen, dass eben Wolfgang mit seiner ausgeklügelten Atemtechnik das Sinngefüge dieser Sätze dergestalt betont oder entwickelt, dass da wirklich eine ganz besondere Gültigkeit für unsere heutige Zeit entstanden ist. Also das fand ich überhaupt sehr verwunderlich, also auch für mich, obwohl ich das Stück ja schon kannte, aber durch die Art und Weise, wie du diese Texte gegliedert hast, Wolfgang, wurde es mir erst auch hier in diesem Stück jetzt erst bewusst, was da für eine Kraft auch drin steckt.
Ja, es ist auch ein ganz neues Stück dadurch entstanden, nicht? Mhm. Dadurch, dass diese Sätze immer und immer wieder wiederholt wurden. Und dann eben durch diese ständige Wiederholung eben bei den Spielern auch Assoziationen kamen, die wir mit eingebaut haben, entstand eben allmählich etwas ganz anderes. Nicht? Also was mich interessierte an dem Stück, war der Prozess, der Weg einer Heilung. Nicht? Und wie wurde diese Person geheilt? Was ist daraus geworden jetzt, dass die Person durch einen Gegenspieler, der auf sie sich eben nicht so pädagogisch oder streng eingestellt hat oder auch nicht als Arzt in Erscheinung trat, sondern eher wie ein Narr, mit einem närrischen Auftreten, dieser Baroness, glaube ich, eine junge Baroness, die streng erzogen worden ist, die mit einem solchen Wesen nie in Berührung kam, initiiert wurde. Und dann ja auch in die Freiheit fand. Und mit diesem Satz dann, dieser merkwürdige Satz, ich bin der Eimer, der und so weiter, der dich letztlich erlösen sollte. Und das ist bei dem Stück von Goethe ja ganz anders gelaufen. Bei uns wird sie geheilt eben dadurch, dass der Narr also bereit ist, sozusagen diesen Trauermantel anzuziehen und aus diesem ja heiteren und vielleicht auch etwas altklugen, oberflächlichen Wesen auf einmal eine Stimmung eintritt, die vorher diese Frau eben hatte, die er durch seine Art heilen konnte. Also die sind sozusagen, wie in einer guten Beziehung es sein soll, zwei Menschen, die sehr unterschiedlich sind, so durcheinander hindurchgehen, sodass am Ende jeder von der anderen Person etwas mitnimmt. Und ich fand das, also es ist entstanden, dass ich habe mir das nicht ausgedacht, das hat keiner sich ausgedacht, sondern es ist so eigentlich nur ganz von selbst entstanden, dass nachher dieser Narr dann mit dem Mantel der Trauer, der Depression dann niederkniet und sozusagen dann diesen auch flehenden Text dieser weiblichen Figur spricht und auf die Knie geht und damit zeigt, dass er eben diesen Schattenteil, nicht, den er verkörperte für diese Frau, dass nun also er diesen Teil übernommen hat und dadurch eben auch die Heilung erfährt. So wie das nach C.G. Jung eben ist, diese vier Funktionen, die wir haben, da gibt es immer eine Funktion, die klein bleibt, die meistens unentwickelt bleibt, aber auf die es nachher letztlich ankommt, ob wir wirklich also zu der Person werden, die wir eigentlich werden sollen. Und da geht es nicht darum, dass wir uns auf das beziehen, was wir können, wissen und gelernt haben, sondern dass wir uns der Funktion zuwenden, die am wenigsten entwickelt wurde. Und so, das war so in etwa das, was mir dazu eingefallen ist, wofür ich aber nichts getan habe, sondern dieses, letzten Endes dieses andere Stück und das Ergebnis, das hat sich ergeben. Und so wie du sagst, durch die Wiederholungen, nicht? Wenn du einen Text wiederholst, wenn es nur ein Satz ist, dann gibt der Satz plötzlich etwas frei, worauf du nie gekommen wärst. Nur durch dieses hunderte Male öfter noch einen Satz wiederholen, entsteht etwas ganz Neues.
Also diese beiden Figuren, Adi und Efi heißen sie, haben sich dann auch in der Zusammenarbeit mit Nele und Pascal auch erst so wirklich entwickelt und sind zu dem geworden, was sie dann letztendlich sind. Du hast aber auch gerade schon, Wolfgang, von dem Mantel gesprochen, der da eine große Rolle spielt. Und das ist, glaube ich, ein schöner Übergang zu Maske und Kostüm, was ja, Gianni, dein Aufgabenbereich ist. Wie hast du die Maske und die Kostüme für dieses Stück entwickelt? Was ist da die Inspiration gewesen, welche Ideen hast du da einfließen lassen?
Also die Grundidee ist ja, dass die Kostüme und eben auch die Masken sehr stark die Figuren verfremden. Und da eignet sich sehr diese japanisch anmutende Kostümführung. Also beide hatten im Grunde das Gleiche an. Also beide hatten diese auf einer sogenannten Hakama basierenden, das ist ein Hosenrock nach japanischer Vorgabe. Beide hatten diese Hakama an und diese Hakama wurde eben gefertigt aus einem etwas steifen, synthetischen Material, das vom Ursprung her ein Bühnenvorhang ist, also ein Material, das eigentlich nicht für Kleidung gedacht ist, aber das hatte eben den Vorteil, das war sehr steif und damit war die kleine Fußarbeit nicht sichtbar, aber die große. Und ebenso bei den Oberteilen waren beide sehr körpernah angezogen. Der Pascal hatte auch noch eine Art transparentes Shirt an und die Nele so ein plissiertes Oberteil. Beides Hakama und diese Oberteile waren schwarz, so dass die Figuren vom Kostüm her eher zurückhaltend waren. Nele trug beim Auftritt einen schwarzen Mantel, der so aus transparentem Chiffon gefertigt war. Und auf der Bühne lag dann dieser Mantel auf einem riesengroßen roten Reifrock, könnte man sagen, den dann letztlich der Pascal als Figur anzog. Und sie haben also quasi die Kostüme, die zum Teil auf der Bühne lag, im Sinne einer Handlung bei ihrem Auftritt angezogen. Das war, fand ich, haben sie beide auch sehr, sehr gut gemacht. Zum einen dieser Schleiermantel ist ja relativ leicht zum Anziehen, dieser große rote Reifrock und eine passende rote, runde Art Krone oder Kappe aus demselben Material wie dieser Rock gefertigt. musste dann auch noch aufgesetzt werden. Das heißt also, der Pascal ist dann sozusagen von hinten her auf dieses Podest geklettert, auf dem dieser Rock lag, und ist dann quasi eingetaucht. Das haben also auch viele Zuschauer bewundert, wie der da eben in bewusster Slow-Acting-Langsamkeit sich dieses Rockes ermächtigt hat und ganz langsam in Zeitlupe, ohne in irgendeiner Form in Stress zu kommen, da reinzuschlüpfen, bis die Träger dann so saßen, wie sie sein sollten. Und dann hat er nochmal ganz zart und sehr genüsslich quasi diese Krone aufgehoben, die ja dann bereits unterm Rock auf diesem Podest lag, und hat die dann auch nochmal korrekt aufgesetzt. Also das fand ich zum Beispiel einen sehr spannenden Auftritt. Und diese Kostüme, das war ja eben auch so die Idee, es geht ja, oder wie könnte man sagen, es wabert so durch die Theaterlandschaft dieser Spruch der Nachhaltigkeit. Und da haben wir uns eben auch dran gehalten. Das waren alles Kostümteile aus unterschiedlichen Stücken, die wir schon gemacht haben, und haben sie jetzt in neuer Kombination auf die Bühne gebracht. Und wir haben keine einzige Bemerkung gehört, dass die Kostüme schon mal wahrgenommen wurden. Eher im Sinne eines Kompliments, weil manche Figuren die Kostümteile auch, oder manche Zuschauer die Kostümteile wiedererkannt und dann ganz glücklich drüber waren. Also diesen Aspekt hatten wir auch.
Also damit fließt auch so ein bisschen, ja, eure Geschichte dann auch mit in diese Kostüme ein, beziehungsweise vielleicht auch Dinge, die dann letztendlich zu diesem Stück geführt haben.
Mhm, genau, und die Masken, ich weiß nicht, ob das euch auch aufgefallen ist, beide hatten die gleiche Maske. Die hatten sich nur in einem minimalen Detail an den Augen unterschieden. Da hatte sie einen etwas helleren Ton und er einen etwas dunkleren. Aber ansonsten waren die Masken dieselbe Form, dieselben Augenbrauen, dieselben Schattierungen um die Augen, die natürlich sehr groß und auch sehr verfremdend wirkten. Die waren so angelehnt ans asiatische Theater. Ja, und somit war, denke ich, auch der Wechsel, der während dieses Stücks bei dieser Wandlung entstanden hat, unterstrichen von der optisch, also bis auf die Physiognomie, die kann ich ja nicht wegschminken, aber die optischen Elemente, die durch die Masken und Kostüme ins Spiel kamen, waren eigentlich sehr ähnlich. Also es war jetzt nicht typisch weiblich oder männlich oder sonst irgendwas, sondern es waren beides die gleichen Gestaltungen.
Da bin ich sehr mal gespannt darauf, was andere aus dem Publikum dazu sagen, inwiefern das zum Beispiel auffällt, wenn man sich das Stück ansieht. Jetzt würde ich gerne mit Antje nochmal sprechen. Mhm. Du hast ja natürlich bei diesem Stück auch an der Lichtregie gesessen, hast aber auch sozusagen den ganzen Probenprozess beigewohnt und nicht nur natürlich auf das Licht geachtet, sondern auch auf andere Dinge geachtet. Wie hast du diesen Probenprozess und die Entwicklung dieses Stücks miterlebt?
Ja, anfänglich habe ich, als ich den Text das erste Mal sah oder die Textfragmente, gedacht, was soll das werden? Also die Sätze standen für mich erst einmal in keinerlei Zusammenhang, und so war es ja auch. Aber ich kenne Wolfgang und Gianni lange genug, um einfach das Vertrauen zu haben, das wird schon, da wird sich was gestalten. Sodass von der textlichen Seite her ich auch ganz zuversichtlich war und dann sah und lernte, wie durch dieses Wiederholen, aber dann auch bei den Wiederholungen durch die unterschiedliche Betonung ein anderer Sinn in die Inhalte kam. Das finde ich immer wieder sehr erstaunlich. Und irgendwann wuchsen diese Sätze zusammen und waren ein eigenes Werk, und das war aktueller denn je. Also ich konnte mich da wiedersehen, wiederfinden oder auch andere Personen sich spiegeln sehen. Das fand ich also ein Riesenerlebnis und bestärkt einfach nochmal mein Vertrauen auch in eure Methode, eure Arbeit, dass so etwas gelingt. Das zum Text. In den ersten Proben war ich sehr sehr unruhig, wäre übertrieben, aber ich war schon gespannt, wie aus dem vielen Üben der Slow-Acting-Methode, die die beiden halt eben noch nicht kannten, wie daraus etwas entstehen kann. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Schaffen wir das? Also ich war ja irgendwie so ein bisschen auch diejenige, die organisiert hat und geschaut hat, dass die Termine eingehalten werden. Und das hat mich unruhig gemacht, aber auch da wieder das Vertrauen, dass das schon gelingen wird. Und so war es dann letztendlich für mich auch. Das, was ich auf der Bühne wahrnehmen und erleben durfte, war das, was ich mir unter Slow Acting auch vorstellen möchte. Und das hat mich total begeistert. Also ich habe die Methode wieder erkannt. Ich habe diese ganzen einzelnen Teile, die du auch schon beschrieben hast, Wolfgang, gesehen und konnte mich daran nicht satt sehen. Aber die Ungeduld war da, das muss ich sagen, bis zum Ende, weil Wolfgang ja auch unermüdlich ist, wenn ich das so sagen darf, zu sagen, nee, das müssen wir nochmal üben, nein, das habt ihr noch nicht richtig verstanden. Und letztendlich ist es gelungen. Das Licht ist, ich würde sagen, zufällig entstanden. Zumindest der Farbton, der hauptfarbgebend war, das war ein Blauton. Den wir irgendwann mal spielerisch, glaube ich, einfach ausprobiert haben. So wie alles immer beginnt, dass ich einfach eine Farbe nach Gefühl oder nach meiner eigenen Stimmungslage einpflege. Und die ist dann aber geblieben, das hat mich auch irgendwie gefreut. Und letztendlich haben wir gar nicht so viel Farbvarianten gehabt. Was ich persönlich angenehm fand, nicht für mein Arbeiten oben im Licht, sondern auch für das Auge der Zuschauer. Ich denke mal, die haben das ähnlich wahrgenommen, dass zu viele Farbwechsel, zu bunt nicht unbedingt das ist, was auch zu der Methode Slow Acting passt. So hatten wir im Grunde zwei Grundfarben, das Blau und auch diese normale Lichtfarbe. Und damit haben wir gespielt, viel Wert darauf gelegt, dass die Übergänge von einer Szene zur anderen deutlich wurden durch eine kleine farbliche Veränderung oder auch durch ein ganz langsames Einspielen der jeweiligen Farbe.
Ich glaube, damit haben wir jetzt schon sehr viel Lust gemacht, sich dieses Stück einmal anzusehen. Und die Möglichkeit wird es dann auch unabhängig von diesem Theaterraum hier geben. Gianni, du möchtest noch was ergänzen.
Ja, mir ist gerade noch eingefallen, was für mich eben das Besondere ist und ich glaube auch für uns alle, diese Kombination von Slow Acting mit einem in einem Theaterstück funktioniert bei uns irgendwie besonders gut, weil die Verfremdung, die entsteht, durch eine Orientierung am japanischen Theater stattfindet. Also dieser asiatisch-japanische Aspekt ist schon auch ein tragendes Floß in unseren Inszenierungen. Das hat mir eigentlich in unseren Stücken, die wir so in dieser Richtung gemacht haben, immer auch als Basis. Und das ist schon auch so ein kleines oder ein gut wahrnehmbares Alleinstellungsmerkmal.
Absolut. Und ich bin mir sehr sicher, dass alle, die da jetzt Lust drauf haben, sich das mal anschauen zu wollen, das auch tun können. Denn es wird eine Videoaufnahme dieses Stücks geben, die dann über die Webseite des Theaterlabors, theaterlabor.nrw, auch verfügbar sein wird. Also alle, die keine Gelegenheit mehr bekommen haben, das Ganze hier vor Ort, vor der Bühne, auf der Bühne zu erleben, werden dann dazu die Möglichkeit haben. Und damit würde ich sagen, beschließen wir es dann auch für heute, für diese Folge des Podcasts. Ich bin mir sicher, wir können das ein oder andere in der Zukunft nochmal vertiefen. Es wird ja auch, wie ihr schon angedeutet habt, vielleicht noch weitere Projekte geben, die in eine ähnliche Richtung gehen. Da wäre ich sehr gespannt, darüber nochmal was zu hören. Und wie immer kommt am Ende dieser obligatorische Werbeblock. Ich habe ja schon erwähnt, auf der Webseite darf man sich informieren, nicht nur über dieses Stück, sondern auch über alle anderen Projekte hier am Theaterlabor. Und der Spielplan ist dort zu finden und es lohnt sich da, sich auch für den Newsletter anzumelden und natürlich auch immer in den sozialen Medien, vor allem auf Instagram unter theaterlabor.traumgesicht vorbeizuschauen. Damit danke ich euch erstmal, euch dreien, für dieses heutige Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Damit verabschieden wir uns aus dem Theaterlabor Traumgesicht in Düsseldorf. Wir bedanken uns nochmal bei allen fürs Zuhören und freuen uns, wenn wir Sie und euch dann in der nächsten Folge auch wieder besuchen dürfen. Also bis dahin eine gute Zeit.